Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Einen wunderschönen Sonntag. Schön, dass ihr alle da seid. Mein Name ist Stefan Sommerschulz. Ich darf heute für euch predigen. Wer mich nicht kennt, ich darf der Gemeinde im Leitungskreis dienen und stehe auch gerne für Fragen nachher zur Verfügung. Ich habe diese Predigt lange vorbereitet. Sowas geht nicht von jetzt auf gleich. Und plötzlich, gestern, ist etwas passiert, das stand nicht drin. Und das hat das Risiko in sich geborgen, dass ich heute nicht predigen kann. Ich fange mal vorne an. 2018 hat eine junge Familie die Gemeinde verlassen. Das war auch nicht alles rund, was da lief. Da gab es das eine andere Wort, sage ich mal. Ich hatte danach mit denen noch Kontakt online. 2019, 2020 eskalierte es dann. Damals dachte ich nur von einer Seite, irgendwelche Beschimpfungen oder so. Aber heute weiß ich, auch so eine moralische Überheblichkeit ist da wirklich nicht richtig am Platz. Und ich habe damals für mich gedacht, ich bin durch damit mit dem Thema Vergeben und Vergessen. Passt. Gestern war Schulfest an der Schule von Konstantin. Und da läuft mir der Papa über den Weg. Und ich dachte so, naja, gehst du mal so einen Bogen rum. Und dieses Geh mal den Bogen rum war schon das erste Zeichen dafür, hier läuft was schief. Ich habe mich dann ruhig in der Ecke gesetzt. Und das ist mir noch niemals vorher passiert. Ich habe tatsächlich einen Gedanken in meinen Kopf bekommen, der sagte, Stefan, wenn du das jetzt nicht in Ordnung bringst, kannst du morgen nicht predigen. Und meine erste Reaktion war, hast du einen Knall? Mir wurde hinterher erst bewusst, dass dieser Gedanke ja vielleicht gar nicht von mir kommt, sondern dass dieser Gedanke vom Heiligen Geist kommt. Und da hat er mich gepackt. Und auch etwas, was mir wirklich selten passiert, ich hatte zittrige Knie. Ich habe da gesessen und gedacht, ach du kannst da jetzt nicht hingehen. Hier ist alles voller Menschen, das geht nicht. Was soll ich denn sagen? Was soll ich denn tun? Also schön in meiner Ecke sitzen geblieben. Gedacht, nee, so geht's auch nicht, du willst predigen morgen. Du kannst die Gemeinde ja auch nicht enttäuschen und dich selber ja auch nicht. Ich meine, wie gehe ich denn dann nach Hause? Das funktioniert nicht. Was hilft? Beten. Also habe ich da gesessen und habe gebetet. Um zwei Sachen. Erstens, lenke meine Schritte dorthin. Denn meine Knie sagen, da kommst du nicht an. Ganz wichtig. Und zweitens, Herr, lege mir die richtigen Worte in den Mund. Hier geht es jetzt um Vergebung. Und dann mach mir und auch dem klar, was schiefgelaufen ist und was du in Zukunft tun kannst, dass es besser wird. Das ist mir vorher so noch nie passiert. Ich stehe hier. Ich sag euch hinterher, wie es ausgegangen ist. Die Predigt behandelt ein Gleichnis. Das Gleichnis des unbarmherzigen Knecht, Matthäus 18, die Verse 23 bis 35. Ich lese das mal vor. Deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und zu bezahlen. Das war Praxis damals, das hätte man erwartet. Der Knecht fiel nieder und bat ihn kniefällig und sprach: Herr, habe Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und erließ ihm das Darlehen. Kurze Pause, es geht gleich noch weiter. Er erließ das Darlehen. Er hat nicht einfach gesagt, zahl mir später zurück. Nein, er erließ ihm das Darlehen. Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Dinare schuldig war. Und er ergriff und würgte ihn und sprach: Bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach: Habe Geduld mit mir und ich will dir bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Da rief ihn sein Herr herbei und spricht zu ihm: Böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Wir werden mal ein bisschen Kontext schaffen. Ihr habt garantiert das erste Wort im Sinn. Das fing mit deswegen an. Dieses deswegen, da müssen wir mal reingucken. Da gibt es doch tatsächlich zwei Verse, die davor stehen. Da gibt es zwei Verse, 21 und 22, die will ich auch noch vorlesen. Vers 21, dann trat Petrus zu ihm und sprach: Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis 7-mal? Ich feiere Petrus jedes Mal wieder ab. Also ist einer meiner absoluten Lieblingscharaktere für solche Fragen, weil so eine Frage hat man ja selber auch. Der geht also hemdsärmelig daran und sagt: Wie oft soll ich das denn jetzt machen? Jesus spricht zu ihm: Ich sage dir nicht bis 7-mal, sondern bis 70-mal 7-mal. Wir haben hier so ein bisschen den hermeneutischen Schlüssel zu dem Ganzen. Wenn wir das Gleichnis auslegen wollen, dann müssen wir verstehen, was damit gemeint ist. Ohne das Verständnis dessen wird es nicht funktionieren. Erst dieser Punkt öffnet uns das Gleichnis. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich unfassbar gerne ins Alte Testament gucke. Und Jesus hat hier eine Steilvorlage geliefert. Die Antwort Jesus, die kommt aus einer alttestamentarischen Szene. Genauer gesagt Genesis 4, Vers 15. Da droht Gott jedem eine siebenfache Strafe an, der Kain erschlägt. Und dann kommt Lamech, ein Nachfahre Kains. Und der verlangt in Vers 24, Genesis 4, Vers 24, wenn Kain siebenfach gerecht wird, so Lamech 77-fach. Wer ist dieser Lamech? Kurzer Exkurs, keine Angst, dauert nicht lang. Lamech, der repräsentiert dort den zunehmend moralischen Verfall. Polygamie, Gewalt, Rache, das charakterisiert ihn. Wenn man so will, er steht für die dunkle Seite der menschlichen Natur. Gier, Gewalt und vor allem Unbarmherzigkeit. Wir merken hier, die Tendenz des menschlichen Herzens wird offenbar. Es will Rache. Lamech eskaliert das sogar. Er eskaliert die Rache. Und Jesus benutzt diese Szene und kehrt sie um. Er sagt zu Petrus, Du musst die Barmherzigkeit eskalieren. Das ist eine harte Ansage im Kontext. Und ich kann euch gleich sagen, diese 70 mal 7 könnt ihr natürlich ausrechnen. Und ja, ihr werdet auf 490 kommen. Hurra. Aber ganz ehrlich, wer mitzählt, hat es nicht verstanden. Stellt euch mal vor, wie Vergebung aussieht. 483 Mal. Komm, mein Freund, noch 7 Mal und dann habe ich dich. Ist das Vergebung? Natürlich nicht. Das heißt also, wenn ich da mitzähle und anfange, das aufzurechnen, dann bin ich weit, weit weg von Vergebung. So funktioniert es überhaupt nicht. Diese Zahlen, die wir hier um die Ohren bekommen, die heißen nicht 1, 2, 3, sondern die heißen unendlich viel. Das sind Bilder. Da müsst ihr nicht mitzählen. Dass deswegen in Vers 23, das, mit dem das Gleichnis ja anfängt, das verbindet Petrus' Frage, Jesus' Antwort mit diesem Gleichnis. Wenn wir das im Hinterkopf haben, dann können wir uns um das Gleichnis kümmern. Und es geht los mit, deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König. Und dieser einleitende Satz, der macht klar, worauf Jesus schaut. Er schaut auf das himmlische Königreich. Jesus lehrt uns mit diesem Gleichnis eine Lektion darüber, wie sein Reich und der Weg dorthin funktionieren. Mit anderen Worten, es geht darum, wie die Dinge innerhalb des Herrschaftsbereiches Gottes und damit analog natürlich auch innerhalb der Gemeinde Jesu ablaufen sollten. Jesus fordert uns auf, zu vergeben. In diesem Reich scheint es keinen Raum zu geben für die Lamechs. Wenn wir uns mal angucken, was wird denn da vergeben? Die Summe der Schuld. Ich habe das mal ausgerechnet. Ein Talent ist eigentlich eine Gewichtsgröße gewesen, quasi Silber und Co. damit aufgewogen. Es gibt viele verschiedene Quellen, man findet irgendwas zwischen 20 und 39 Kilogramm geschenkt. Wenn man sich an die Griechen hält, dann wissen wir ungefähr, dass ein Talent 6.000 Denare wert ist. Was war der Wert eines Denars? Ein Denar war so ungefähr der Tageslohn eines normalen Knechtes. Jetzt könnt ihr eine kleine Übung im Kopf machen. 10.000 mal 6.000 ist eine ziemlich große Zahl, geteilt durch 365 Tageslohn. Und dann kommt ihr auf, sage und schreibe, über 160.000 Jahre, die einer bräuchte, um das zurückzuzahlen. Das hätte auch Methusalem nicht geschafft. Da geht es wieder nicht darum, die Zahl als solche zu haben, sondern es geht darum, die Schuld ist unermesslich, die ist unendlich groß. Das, was hier erlassen wurde, kann ich nicht mit einem Geldbeutel aufwiegen. Das geht nicht. Das, was hier erlassen wurde, ist eine Schuld, die das Denken eigentlich übersteigt. Was für eine Schuld handelt es sich denn dann? Naja, wir können uns den Knecht angucken, der war vielleicht ein hoher Beamter, stand im Dienst des Königs, verwaltete Geld für den König, war eine Art Steuerbeamter, Eintreiber. Irgendwie muss ja so eine riesige Schuldsumme zustande kommen. Ich habe dabei sofort an Karstadt, Kaufhof und so weiter gedacht. So möchte gern Imperien plötzlich, zack, zerfallen zu Staub und Wind im Prinzip. Und trotzdem ist dieser Punkt hier interessant, wenn wir uns mal überlegen, was ist denn das für eine Schuld, von der wir hier reden? In Genesis 1 und 2 hat Gott die Menschen als seine Verwalter dieser Erde eingesetzt. Und dann sollten wir uns als Christen durchaus fragen, ob wir diese Welt, Gottes Schöpfung, in seinem Sinne verwalten. Denn die ist viel, viel mehr wert. Der Knecht erhält hier Vergebung. Das Darlehen wird ihm erlassen. Wo sind wir denn an dieser Stelle? Was sagt das Gleichnis denn dann über uns? Wir haben Gottes Vergebung erfahren. Jesus starb für uns am Kreuz. Jedem Einzelnen wurde und wird unendlich viel Schuld erlassen. Uns wird vergeben. Und was erwartet dieses Beispiel von uns? Und das ist das Krasse daran. Als der Knecht, dem schon vergeben wurde, eiskalt seinen Schuldner wegen seiner relativ geringen Schuld ins Gefängnis werfen lässt, da denkt doch der Leser, denn das ging es mir so, im ersten Moment, das kann doch nicht sein, das kann er nicht machen. Das geht doch nicht. Ja, das ist so ein kleines Schockelement. Und wir haben ja einen Höhepunkt im Gleichnis deswegen, um uns klarzumachen, unermessliche Barmherzigkeit, die der König gewährt hat, seinem Knecht, die hätte doch den Knecht auch barmherzig machen müssen. Was ist denn da schiefgegangen? Sein hartherziges Verhalten zeigt doch, dass er Barmherzigkeit nicht verstanden hat. Wenn mir jemand vergibt und mir das sagt und ich das nicht verstehe, was macht das denn dann mit mir und mit diesem Akt der Vergebung? Für meinen Gegenüber ist das gut. Für mich, ich habe es nicht verstanden. Ich habe es gar nicht empfangen. Es gibt diesen schönen Satz in Englisch, ich habe leider keine gute deutsche Übersetzung dafür gefunden. Forgiveness not shown is forgiveness not known. Wenn ich keine Vergebung zeige, dann weiß ich auch nicht, wie man sie empfängt. Dann habe ich sie auch gar nicht bekommen. Das heißt nicht, dass jemand anders sie mir nicht gegeben hätte. Das heißt, ich habe es nicht zugelassen. Mein hartes Herz hat eine Mauer drumherum gebaut und hat gesagt, stopp. Ich lasse das gar nicht zu. Und wenn Gott uns unsere Sünden vergibt, dann erwartet er, dass wir auch vergeben. Jetzt springen wir nochmal zu dem Kontext des Artikels zurück. Jesus redet zu seinen Jüngern. Das Gleichnis richtet sich an seine Jünger. Die gewaltige Vergebung Gottes selbst erfahren haben. Von einem wahren Jesus-Nachfolger wird also Vergebungsbereitschaft erwartet. Ein tolles Wort. Sei stets bereit zu vergeben. Aber wem? Naja, die Antwort ist ganz einfach. Jedem. Es gibt dazu, habe ich vergessen hier anzuschreiben, es gibt dazu in Lukas 24, die Verse 46 bis 47. Ich lese das mal kurz vor. So steht geschrieben und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden allen Nationen. Jedem. Vergebung hört nicht an der Tür der Gemeinde da vorne auf. Die geht weit, weit darüber hinaus. Wenn ich mir den Lukas-Vers angucke, 23, 34, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die, die da mit sie gemeint sind, das waren keine Geschwister in dem Moment. Die saßen nicht an der Tafel neben Jesus. Nein, das waren Fremde. Und doch soll vergeben werden. Aber was passiert denn, wenn wir das nicht tun? Auf den ersten Blick möchte man meinen, dass die Verse 34 und 35 bestätigen, dass Gott jeden, der nicht bereit ist zu vergeben, ewiglich den Folterknechten preisgibt. Wenn man danach ein bisschen sucht, dann findet man in anderen Schriften, nicht bei uns in der Bibel, eine der Hauptbegründungen dafür, dass es in der katholischen Kirche das Fegefeuer gibt. Das wird ganz einfach begründet. Man sieht in der zeitlich begrenzten Strafe das Ganze als schmerzhafte Zeit der Reinigung und Bestrafung, bis der Preis bezahlt ist, an. Wir erinnern uns, der König hat am Anfang gesagt, in den Versen 34 und 35, und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe. Also nicht ewig, sondern bis er bezahlt habe. Die katholische Kirche macht daraus das Fegefeuer und sagt, ja, das ist eine Schuld, die abgetragen werden muss, bevor du dann in die Ewigkeit kannst. Ich würde nicht so weit gehen. Die eindringliche Sprache, die hier benutzt wird, betont die Schwere der unterlassenen Barmherzigkeit. Punkt dahinter. Sie betont vielleicht auch die Realität eines Gerichts. Aber wir haben hier immer noch ein Gleichnis vor uns. Gott schickt keine Folterknechte aus. Und dieses Gleichnis sollte auch nicht missbraucht werden, Auskunft über das Wesen des Gerichts, Fegefeuer und Co. zu geben. Ich komme danach später nochmal darauf zurück. Es ist wichtig, aber diese eindringliche Warnung und Aufforderung, Jesus ernst zu nehmen. Gottes Gnade ist nicht selbstverständlich. Erstaunliche Vergebung bringt große Verantwortung mit sich. Das Gleichnis macht klar, dass wir auch einander vergeben sollen. Ich glaube, das Wort sollen ist vielleicht sogar falsch. Müssen. Ich würde so weit gehen und sagen, es ist unsere Pflicht, das zu tun. Die fehlende Bereitschaft, die kann dramatische Konsequenzen haben. Das ist eine meiner Lieblingsseiten, die ich im Netz dazu gefunden habe. Das ist der Knaller. Das ist die Krankenkasse AOK, die eine eigene Webseite zum Thema Vergebung hat. Und Vergebung tatsächlich als Heilmittel und als vorbeugende Maßnahme sieht, um nicht sowohl psychisch als auch physisch krank zu werden. Die haben Studien dahinter und. Sie haben sogar eine kleine Anleitung drauf, wie man vergibt. Würde ich jetzt nicht unbedingt als Maß der Dinge nehmen, aber dazu kommen wir später. Wenn wir nicht vergeben, wie können wir dann erwarten, dass Gott uns vergibt? Diese Frage stellt uns Jesus, und zwar in Matthäus 6, Vers 15. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlung nicht vergebt, so wird euer Vater eure Verfehlung auch nicht vergeben. Unvergebenheit, nennen wir es mal, trennt uns von der göttlichen Gnade und Liebe, die wir selbst so benötigen. Kurzer Exkurs, Nehemia 9,17, der zweite Teil davon zumindest. Du aber bist ein Gott der Vergebung, gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Ja, das ist unser Gott. Und wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann ist das der Weg. Unvergebenheit kann tiefgreifende psychologische Folgen haben. Groll und Bitterkeit werden uns erfüllen. Angstzustände, Depressionen, Stress, negative Emotionen, auch physische Symptome bis hin zu Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. All das attestiert sogar die AOK. Es hat seinen Grund, warum die größte Krankenkasse oder eine der größten Krankenkassen Deutschlands eine eigene Zeitung zur Vergebung hat. Es gibt leider in meinem Leben ein Beispiel, wo ich Zeuge werden durfte, was passiert, wenn ein Mensch nicht vergibt. Und das war blöderweise mein Papa. Jetzt ist Jürgen nicht da, wir haben zusammen auf der Beerdigung meines Papas gepredigt. Erster Teil er, zweiter Teil ich. Mein Papa hat tatsächlich sehr, sehr viel Bitterkeit in sich gehabt. Und er hat sich mit sehr vielen Menschen zerstritten, wirklich übelst. Und es ging um so schnöde Sachen wie Geld und Mammon. Und er war von rechthaberisch hin bis rein in die Verschwörungstheorien alles dabei. Und das Schlimmste daran ist, man konnte ihm zugucken, wie er verfällt. Also nicht nur psychisch, sondern auch körperlich wurde er krank und es wurde immer schlimmer. Und wir sind damals, waren wir relativ neu in der Gemeinde hier, haben natürlich auch versucht, ihn davon zu überzeugen, mal mitzukommen, auf das zu hören, was hier passiert. Und er hat das abgetan mit einer Sekte und er war nicht dazu zu bewegen. Ich weiß, in den letzten Tagen im Krankenhaus, kurz bevor er starb, gab es noch Gespräche mit dem Pastor des Krankenhauses. Ich war zu diesem Zeitpunkt längst der Falsche, um ihm noch irgendetwas erzählen zu können von Gott. Leider. Aber es war eine Lektion darin, wo Unvergebenheit, Unbarmherzigkeit, Bitterkeit, Zorn den Menschen hinführen. Eine sehr einprägsame Lektion, die ich sonst niemandem wünsche. Es gibt Konsequenzen. Ungeklärte Beziehungen, Unvergebenheit, haben wir schon gesagt, führen zu Hass und Bitterkeit. Es ist eine Entscheidung, nicht zu vergeben. Diese Entscheidung, man muss es so drastisch sagen, diese Entscheidung ist so schlimm wie ein Glas Gift zu trinken. Wenn ich mich entscheide, aktiv jemandem nicht zu vergeben, dann schade ich mir selbst. Das ist wie, ich habe dieses Glas Gift vor mir stehen und sage Prost. Erwartet nicht danach Hurra und tolles Leben, sondern Bitterkeit, Zorn, Hass und weg von Gott. Und wisst ihr was? Hier kommen die Folterknechte wieder. Er muss die Folterknechte gar nicht schicken. Die rufen wir hier selbst herbei. In dem Moment, wo wir uns entscheiden, nicht zu vergeben, überliefern wir uns selbst hier auf Erden schon den Folterknechten. Wir entfernen uns von Gott. Wir treffen aktiv die Entscheidung, ich möchte nicht in deiner Nähe sein. Ich kann mir nicht vorstellen, was noch schlimmer wird. Und ja, wenn Gott mir vergibt und damit mein Herz positiv verändert, wovon ich ausgehe, dann kann nicht vergeben mein Herz auch verändern. Und zwar weg von Gott. Und ich kann jedem nur raten, sich selbst auf Anzeichen von Unvergebenheit zu prüfen. Und in meinem Fall, den ich vorhin angefangen hatte mit, ich sitze da auf dem Schulhof gestern und plötzlich kriege ich so richtig eine rein, muss ich sagen, wie konnte ich das die letzten 3-4 Jahre nur vergessen und verdrängen? Verdrängung ist keine Vergebung. Ja, bloß weil man jetzt nicht mehr dran denkt, wo man denkt, oh, passt ja schon, war alles gut. Nein, so funktioniert es nicht und ich bin unfassbar dankbar dafür, dass ich gestern diese Begegnung hatte. Ein kleines Beispiel habe ich euch mitgebracht. Denkt mal an die zahlreichen Hollywood-Actionfilme und Serien. Rachemotive sind dort das Mittel der Wahl. Hurra! Uns wird suggeriert, dass Rache süß sei und Gerechtigkeit durch Vergeltung erreicht wird. Und es ist völlig egal, ob ihr auf Netflix, Amazon Prime, Disney Plus und ich weiß nicht wo guckt. Die sind alle gleich. Auf YouTube der Mobber, der nachher alle zusammenschlägt und Rache übt. Das führt zu Lamech. Das führt zur Eskalation der Rache. Und das führt in den Tod. Was wir wollen, was Gott will, ist ganz klar die Eskalation der Barmherzigkeit. Gebt euch nicht der Rache hin, sondern geht den Weg der Vergebung. Mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr in Römer 12, Vers 19. Und dem kann ich nur vertrauen, dann kann ich nur sagen, ja, dann belaste ich mich damit nicht, denn Rache ist Belastung. Ich möchte mich nicht der Sprache der Rache bedienen. Ich möchte den Weg der Vergebung gehen. Wie ist das denn mit jemandem, der wiederholt gegen mich sündigt? Der wiederholt mich betrügt, der das vielleicht sogar in vollem Bewusstsein macht. Ihr vergebt ihm. Ihr werdet ihm vergeben. Aber ihr müsst nicht blöde sein. Ihr müsst ihm nicht noch eine Gelegenheit geben. Ihr müsst nicht euch wieder dem aussetzen. Ihr könnt dann auch mal getrost sagen, jetzt ist Schluss. Reicht, mein Freund, du bist in meinem Umkreis nicht gut, du bist toxisch für mich, bitte nicht. Aber vergebt ihm, tragt das nicht mit euch rum. Ansonsten ist das das Gift, was ihr trinkt, nicht er. Es wird das Fazit des Ganzen. Die Botschaft des Gleichnisses. Ich glaube, die wird gerade heutzutage dringend benötigt. Menschen bestehen auf ihren Rechten, bestehen darauf, dass das ihres ist, dass sie Besitz haben, dass sie, ich weiß nicht was alles. Die Lehre des Gleichnisses widerspricht dramatisch dem Zeitgeist, der um uns herrscht. Es ist ein eindringlicher Ausdruck dafür, wie Christen leben sollten. Das christliche Leben, statt auf eigene Rechte oder gar Rache zu bestehen, muss ein ständiges Gewähren von Barmherzigkeit und Vergebung sein. Nur so kann ich Jesus nachfolgen. Alles andere wäre ein Irrweg. Und gerade der Zeitgeist um uns rum, der sagt, hey, es ist dein gutes Recht. Es ist ein von Menschen gemachtes Recht. Nicht seins. Wie kann ich das denn anwenden? Ich habe mal so eine kleine Best Practice ausgeholt. In Epheser 4, 32 heißt es, seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Wenn es nur immer so einfach wäre, dann hätten wir ja gar kein Problem. Die Schritte, die man da durchgehen sollte, ist, mache dir doch erstmal bewusst, welcher Schmerz ausgelöst wurde. Was ist denn passiert? Erkenne, dass du verletzt wurdest. Vergebung bedeutet nicht, dass man so tut, als ob nichts passiert wäre. Wisch es nicht weg. Vielleicht redest du sogar, idealerweise mit einem unbeteiligten Bruder darüber, der außen steht, oder einer Schwester. Entscheide dich für Vergebung. Vergebung ist eine bewusste Entscheidung, die man trifft, nicht nur so ein Gefühl aus dem Bauch heraus. Nicht vergeben ist blöderweise auch eine bewusste Entscheidung. hänge nicht an der Schuld des anderen, halte daran nicht fest, zieh dich daran nicht, jetzt hätte ich fast gesagt hoch, aber eigentlich ist es, zieh dich nicht runter. Und dann bete. Ihr erinnert euch, was ich eingangs gesagt habe, als ich mir dachte, hast du einen Knall? Mir zittern die Knie. Ja, bete. Geh ins Gebet. Hab das Lied im Ohr. Und wenn ich kämpfe, dann auf meinen Knien. Lass ihn für dich kämpfen. Bete. Bitte Gott um Kraft zu vergeben. Das Gebet kann helfen, dein Herz zu heilen und Mitgefühl zu entwickeln. Dieses Beispiel, was du vorhin gebracht hast mit Corrie ten Boom, ist genau so ein Beispiel. Sie konnte ihn nicht vergeben. Es ging nicht. Sie stand vor diesem KZ-Wächter und konnte ihm nicht vergeben. Und was hat sie gemacht? Sie hat die Hände gehoben und sie hat gebetet. Und hat sie seine Hand genommen und hat ihm vergeben. Und zwar von ganzem Herzen. Das wäre ohne dieses Gebet sicherlich nicht gegangen. Ganz wichtig. Und auch ohne Gebet würde ich heute wahrscheinlich nicht hier stehen, weil ich hätte gestern versagt und hätte ganz andere Probleme gehabt. Konfrontation und Gespräch, in Klammern, wenn möglich. Rede. Das geht nicht immer. Derjenige ist vielleicht nicht mehr da, der ist weg, der ist was auch immer. Aber wenn es geht, suche das Gespräch. Matthäus 18, Verse 15 bis 17, die sagen noch ein bisschen was, was mit Konfliktsituationen zu tun hat. Ich möchte dir nur empfehlen, suche das Gespräch, so es geht. Das kann gegen die Wand fahren. Dein Gegenüber kann dann sagen, hau ab. Mach's trotzdem. Suche das Gespräch trotzdem. Gehe in den Ring, raus aus deiner eigenen Komfortzone und stell dich dem. Und wenn der das nicht zulässt, dann haben wir den Fall von vorhin. Forgiveness not shown is forgiveness not known. Da kommt Vergebung gegenseitig und einer blockt. Also sein Problem. Dann nicht mehr deins. Du hast das Problem abgegeben. Und dann lasse los. Versuche die Verletzung loszulassen und nicht mehr daran festzuhalten. Ich habe vorhin von meinem Vater erzählt, der auf sehr, sehr unschöne Art und Weise meine Mutter verlassen hat und dann auf sehr, sehr unschöne Art und Weise über sie gesprochen hat. Und in jedem Gespräch, was ich mit ihm hatte, habe ich gesagt, ich möchte nicht, dass du so über meine Mutter redest. Und die ersten Worte danach waren immer, ja, aber. Es war nicht einfach zu kommunizieren. Lass los. Hör auf, dass die Schuld, die dir jemand zugefügt hat, dein Leben bestimmt. Das macht dich kaputt, wenn du nicht loslassen kannst. Dieses Loslassen ist ein unfassbar wichtiger Teil der Vergebung. Für die eigene Hygiene, für deine eigene Sauberkeit. Wenn es geht, stell die Beziehung sogar wieder her. Das mag vielleicht in vielen Fällen nicht funktionieren. Aber wir können daran arbeiten. Wir können auf Menschen zugehen und wir können sagen, hey, rede mit mir. Wie ist das gestern ausgegangen? Stefan ist mit wackeligen Füßen hin. Er stand da mit dem Rücken zu mir, der hat mich nicht kommen sehen. Dann habe ich mich direkt neben ihn gestellt. Mich umgedreht, und dann man merkt ja, wenn einer neben einem steht, er hat sich auch umgedreht und wir haben wirklich uns direkt in die Augen geguckt und ich habe gesagt, ich würde gern mit dir reden. Und dann habe ich also gar keine Antwort gekriegt, sondern eher so ein, willst du denn jetzt, ja, ohne Worte. Und dann habe ich gesagt, Ich möchte dich um Vergebung bitten und ich möchte selber vergeben. Und wir sind tatsächlich ins Gespräch gekommen. Wir haben über eine Stunde auf dem Schulhof gestanden und geredet. Was ist die letzten Jahre passiert? Was ist damals passiert? Was ist schiefgegangen? Auch warum ist es schiefgegangen? Auch über so Sachen wie, wie blöde war es eigentlich, sich über sowas zu streiten? Wie konnte es denn passieren, dass das eskaliert ist damals, bei Licht oder mit Jahren Abstand betrachtet? Quatsch. Aber trotzdem ganz deutlich zu sagen, hey, das und das, was ich gesagt oder getan habe, das tut mir wirklich leid, ich bitte dich um Vergebung. Ich bin gar nicht erstmal davon ausgegangen, dass ich ihm vergebe. Das war mir genauso wichtig. Aber den Satz angefangen habe ich mit, ich bitte dich um Vergebung. Denn das war beiderseitig. Und das hat funktioniert. Und ich habe mich danach wieder hingesetzt in die stille Ecke. Einen Moment. Und ich habe wieder gebetet. Dieses Gebet sah aber anders aus. Das hatte so ein richtig großes Danke. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.